Es kommt bei mir, wenn ich jetzt hier so stehe, viel, viel Geschichte, viel Biografie auf.
Ich hatte eigentlich die klare Vorstellung, dass ich die Welt verändern will.
Ich bin Christina Capretz, ich habe Soziologie in Zürich studiert und bin seither als Journalistin und Autorin unterwegs. Soziologin nenne ich mich immer noch, und zwar mit Stolz. Für mich ist Soziologie das Fach, das erklärt, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Und irgendwie, ja, ich hatte sehr Freude am Forschen, ich hatte sehr Freude an solchen Zusammenhängen, Erarbeiten, Entdecken.
Für diesen Podcast habe ich ein Dutzend Menschen getroffen, die in Zürich Soziologie studiert haben, wie ich. Menschen, die danach in die Forschung gegangen sind oder auch ganz woanders hin.
Ich war ja auch stolz darauf, dass ich dieses Studium mit diesem guten Abschluss in der Tasche hatte und dann trotzdem zu merken, und es wartet aber niemand auf dich.
Ich bin neidisch auf diese Menschen, die die Welt verändern. Und ich verändere gar nichts, ich beschreibe nur.
In 7 Folgen tauche ich zusammen mit meinen Interviewgästen tief in die Geschichte des Soziologischen Instituts ein. Wir hören von den steinigen Anfängen.
Es gab einflussreiche Personen in Politik und in den Medien, die diese Art von Forschung ablehnten und das als unschweizerisch empfanden.
Wir erleben die Aufbruchstimmung in der Gründungsphase.
Und dann habe ich 1968 angefangen mit dem Studium, zu einer Zeit, wo wirklich die Jugendbewegung extrem stark wurde. Und das Soziologische Institut war eigentlich mitten des Ganzen.
Wir erfahren, wie viel Durchhaltewillen es für manche brauchte.
Da gab es noch eine andere Frau, die Professorin war bei der Architektur. Und sonst nirgends.
Und wir fragen, was die Soziologie uns heute zu sagen hat.
Gerade eben jetzt in solchen Zeiten wie jetzt kommt mir das Studium immer wieder mehr in den Sinn.
Aber halt. Erst seit 1966 gibt es die Fachrichtung Soziologie in Zürich. So spät? Wenn ich in meinem Bekanntenkreis erzähle, dass ich einen Podcast über 60 Jahre Soziologie in Zürich mache, dann sind alle erstaunt. Mitte der 60er Jahre kommt das Farbfernsehen auf. Die USA und die Sowjetunion liefern sich ein Wettrennen zum Mond. Und auch die Schweiz hat ihre Beatles. Sie heißen Sauterelle und machen 1966 mit dem Lied Janet Furore. Der Begriff Soziologie war 1966 schon über 150 Jahre alt. Er taucht in einem Buch von Auguste Comte im Jahr 1824 das erste Mal auf. Um 1900 entwickelten Emil Durkheim und Max Weber die Soziologie dann als eigenständiges Fach. In den Jahrzehnten danach entstanden Lehrstühle an verschiedenen Universitäten Europas und wurden ein selbstverständlicher Teil von Forschung und Lehre, nur nicht in Zürich.
Ja, es ist wirklich eine unglaubliche Diskrepanz zwischen diesem Versuch, eine globale Soziologie in Zürich zu vorankommen, und dem hartnäckigen Widerstand seitens der politischen Behörden. Und zwar nicht nur von rechts, sondern von links bis rechts.
Die Stimme hier, das ist Patrick Ziltner.
Ich bin Titularprofessor für Soziologie hier im Soziologischen Institut der Universität Zürich.
Ich nenne Patrick aber insgeheim den Nerd, und das ist liebevoll gemeint. Er hatte die Idee zu diesem Podcast, hat sich in die Institutsgeschichte eingegraben und dabei unglaublich spannende Geschichten entdeckt. Das ist Weltenblick, 60 Jahre Soziologie in Zürich. Folge 1, die verhinderte Soziologie. Ich treffe Patrick Ziltner am Soziologischen Institut beim Bahnhof Zürich-Oerlikon. In dem nüchternen Hochhaus suchen wir uns den gemütlichsten Ort aus. Den Raum des soziologischen Fachvereins SOFA. Hier haben die Studierenden Sofas aufgestellt. An den Wänden hängen Partyplakate und Flyer, die zum Klimastreik und zur Teilnahme an einer soziologischen Studie aufrufen. In einer Ecke stehen Mathebüchsen.
Okay, ich stelle hier mal ein.
Also mit der Psychologe würde ich jetzt auf Couch liegen.
Ah, ja, genau.
Wir setzen uns aber nicht auf die Couch, sondern an den Tisch. Zwischen uns mein Aufnahmegerät. Und Patrick fängt an, von seinen Recherchen zu erzählen. Erste Überraschung: Die Geschichte der Soziologie in Zürich fängt weit vor der Institutsgründung an, nämlich schon um 1900.
Der erste Name, den man hier nennen muss, das ist Abroteles Eleutheropoulos, geboren 1873, gestorben 1963, der soziologische Vorlesung gehalten hat, auch sein Buch Soziologie in den 1900er Jahren veröffentlicht hat. Damit fängt Soziologie eigentlich an.
Also mehr als 60 Jahre vor der Gründung des Instituts. Abroteles Eleutheropoulos, ein klingender Name. Ich will mehr über ihn erfahren und fange selber an zu recherchieren. In Bibliotheken und Archiven und stoße auf ein Buch. Es heißt Unterbrochene Tradition und geschrieben hat es der Historiker Markus Zürcher. Die Geschichte von Abroteles Eleutheropoulos ist tragisch und hätte eine eigene Podcast-Folge verdient. Hier nur ein paar Eckdaten. Eleutheropoulos war ein Grieche aus Konstantinopel, also dem heutigen Istanbul. Er kam als Flüchtling über Deutschland nach Zürich und hielt hier über 40 Jahre lang soziologische Vorlesungen, von 1897 bis 1939. Als Privatdozent lebte er am Rande der Armut und versuchte mehrmals eine Professur zu bekommen. Doch die philosophische Fakultät lehnte jedes Mal ab. Es hieß, die Soziologie sei noch kein eigenes Fach. Oder noch schlimmer, sie stehe dem Sozialismus nahe, das höre man ja schon am Namen. Abroteles Eleutheropoulos ging schließlich ernüchtert nach Griechenland, wurde als Staatsfeind verhaftet, entkam um ein Haar der Verbannung in ein Konzentrationslager und starb Jahre später komplett verarmt. Als Abroteles Eleutheropoulos die Schweiz verlässt, tritt ein anderer Flüchtling in seine Fußstapfen. Und der wird zur zentralen Figur für die Soziologie in Zürich.
René König kam als Emigrant 1937 nach Zürich. Einer von vielen. Viele deutsche Emigranten kamen nach Zürich. Berühmtest ist natürlich Thomas Mann, aber auch viele Wissenschaftler. Wissenschaftler mit jüdischem Hintergrund einerseits, aber auch überzeugte Demokraten und Sozialisten, die Deutschland verließen.
In der Bibliothek des Soziologischen Instituts finde ich eine CD mit Originaltonaufnahmen von René König. Ein wahrer Schatz.
Es gibt einen alten Spruch, der heißt, einmal Emigrant, immer Emigrant. Wenn man sich einmal herausgerissen hat aus Verhältnissen, in denen man sehr lange gelebt hat, dann ist man anders als vorher. Man ist unabhängiger. Man schwebt auch über seinen eigenen Vorurteilen.
René König spricht aus Erfahrung. Er hat schon einmal alles hinter sich lassen müssen. Als Sohn eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter verbringt er seine frühe Kindheit in Paris. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist König 8 Jahre alt und kann nur Französisch.
Also ich kam am Tag des Kriegsausbruchs von 1914 nach Deutschland und sprach kein Wort Deutsch damals.
Er holt den Rückstand rasch auf. Er lernt nicht nur Deutsch, sondern später auch Englisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch. Er studiert Soziologie, Philosophie und Islamwissenschaft in Wien und Berlin. Er schreibt eine Doktorarbeit und steht vor einer vielversprechenden Karriere. Doch dann ergreift Hitler die Macht in Deutschland. Etwas vom Ersten, was er tut, er verbietet unliebsame Bücher. Am 10. Mai 1933 zieht ein Fackelzug durch Berlin. Lastwagen haben Tausende von Büchern geladen. 70.000 Menschen laufen mit. Auf dem Platz vor der Universität brennt ein Scheiterhaufen. Propagandaminister Josef Goebbels peitscht die Menge auf.
Dekadenz und moralischen Verfall.
Es gab auch keine wissenschaftliche Freiheit mehr. Forschungsfreiheit, Meinungsfreiheit war nicht mehr gegeben.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Der regimekritische René König erlebt offene Anfeindungen und Drohungen. Seine Habilitation über Emil Dürkheim, den Sozialisten und Juden, kann er in Deutschland nicht zu Ende bringen.
Sie wissen, dass sehr viele deutsche emigrierte Kollegen in die Türkei gegangen sind, gerade Sozialwissenschaftler.
Doch René König entscheidet sich für die Schweiz, wo er schon Kontakte hat. Die Uni Zürich akzeptiert seine Habilitation und er findet eine Wohnung im Uniquartier. Aber seine Karrierepläne sind durch die Flucht zerschlagen. Wir sind mittlerweile im Jahr 1938.
Der nationalsozialistische Staat hat um des europäischen Friedens wegen sehr schwere Opfer auf sich genommen.
Hitler stimmt die Deutschen auf den Krieg ein. Und die Schweiz besinnt sich auf sich selbst.
Lassen wir uns leiten vom unerschütterlichen Glauben an unser Volk, und von der unverbrüchlichen Liebe zum Vaterland.
Das ist die Zeit des nationalen Zusammenrückens, die Zeit der geistigen Landesverteidigung.
Geistige Landesverteidigung, das war die Idee, dass sich die Schweiz nicht nur mit Waffen, sondern auch mit ihrer ureigenen schweizerischen Kultur gegen den Faschismus wehren müsse. Alles vermeintlich Unschweizerische wurde abgelehnt. Fremden begegnete man mit Misstrauen.
So habe ich mich dann dort in ganz neue Verhältnisse einfügen müssen, mit der Auflage jedes Emigranten, keine Arbeit anzunehmen und nicht bezahlt zu werden.
Zwar darf er an der Uni Zürich lehren. Für Studierende der Philosophie, Psychologie und Pädagogik bietet er 3 Lehrveranstaltungen an, jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nachmittags. Von der Uni bekommt er dafür aber kein Honorar. Immerhin bezahlen ihm seine Studierenden 5 Franken pro Semesterstunde. Das wären heute etwa 37 Franken. Damit kann er sich über Wasser halten, auch weil die Studierenden seine Vorträge lieben. 100 und mehr sitzen jeweils im Hörsaal und hören gespannt zu, wenn René König ihnen die Grundbegriffe der Soziologie erklärt.
Die Soziologie hat die Funktion, die sozialen Beziehungen der Menschen untereinander auf ihre Gesetzmäßigkeiten abzuhorchen, und zwar nicht nur stationär in einem Momentstandfoto, sondern in ihrer Entwicklung, ferner in ihren psychologischen Hintergründen. Es dreht sich also nicht darum, die Gesellschaft als ein abstraktes Ungeheuer zu erfassen, sondern in der Gesellschaft sind immer nur Menschen.
Nicht nur als Dozent, auch als Forscher hat René König zunehmend Erfolg. Anfang der 40er Jahre, also noch mitten im Krieg, bittet ihn der Bundesrat, ein Gutachten über die Familie in der Gegenwart zu verfassen, als Basis für eine neue Familienpolitik. Ein Soziologe stellt Wissen als Grundlage für die staatliche Politik bereit. Das ist in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt ein Novum.
Die Lektüre des Gutachtens war mir ein wahrer Genuss, zeigte es doch auf sicherer wissenschaftlicher Grundlage das Wesen der Gegenwartsfamilie und die wesentlichen Merkmale ihrer Lage auf,
schreibt Hans Neff, Jurist beim Bund später.
Alles andere, was wir darüber besaßen, erschien nun als völlig dilettantisch.
Auf der Grundlage empirischer Daten schlägt René König Maßnahmen zugunsten berufstätiger Mütter und eine Reform des Scheidungsprozesses vor. Ideen, die erst Jahrzehnte später realisiert werden sollten. Die Anerkennung durch den Bundesrat hilft René König aber herzlich wenig. Sein Leben in Zürich bleibt prekär. Während Jahren besitzt er nur das gelbe Fremdenbüchlein mit der Aufschrift für Dienstmädchen und Milchknechte und Personen, die die Schweiz wieder zu verlassen haben. Jedes Jahr muss er bei der Fremdenpolizei die Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung beantragen. Oft kommt die Antwort sehr spät, sodass René König in permanenter Unsicherheit lebt.
Es musste eine sehr demütigende Lebenserfahrung gewesen sein für René König, der hier wirklich aktiv war, sich in der Schweiz eingebracht hat, sich auch identifiziert hat mit vielem.
Das ist echt hart, diese Rückweisung, diese Unsicherheit. Patrick Ziltener und ich sind schon bald eine Stunde im Gespräch. Da hält er plötzlich inne.
Nur so eine Anmerkung zu was wir noch mithaben, ist die ganze Rassetheorie an der Universität Zürich. Inzwischen ist es aufgearbeitet, aber als ich angefangen habe zu studieren, hat niemand etwas von dem gewusst. Das ist das neue Buch. Es gibt dank dem, ich zum ersten Mal die Zusammenhänge kennengelernt.
Ah, der Pascal Germann, okay, ja. Mhm.
Pascal Germann kenne ich noch vom Studium. Wir saßen in den 2000er Jahren zusammen in Vorlesungen am historischen Seminar. Danach habe ich ihn aus den Augen verloren. Jetzt erfahre ich, dass er eine Doktorarbeit zur Rassenforschung in der Schweiz geschrieben hat, die Wellen schlug.
Und dann kommen die Absurde, ich weiß nicht, ob das Interesse ist für deinen Podcast, dann kommen die Versuche. Also statt Soziologie gibt es Schädelvermessungen, Körpervermessungen von Schweizer Rekruten und man versucht, eine eigene helvetische Rasse zu definieren.
Also ich finde, das klingt krass und total spannend. Aber von vorn. Im 19. Jahrhundert kommt die Rassenforschung auf, etwa gleichzeitig mit der Soziologie. Die beiden Wissenschaften stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Beide träumen davon, eine umfassende Theorie der menschlichen Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu liefern. Doch die Perspektiven unterscheiden sich diametral. Die Soziologie geht von kulturellen und sozialen Unterschieden aus, die Rassenforschung von Selektionsprozessen der Natur, die angeblich zu höherwertigen und minderwertigen Menschenrassen führten. Beide Wissenschaften haben den Anspruch, soziale Probleme zu erklären und Lösungen dafür anzubieten. Zürich wird schon früh zu einem Labor der Rassenforschung. Die Universität richtet schon 1899 einen Lehrstuhl ein. Es ist nach München der zweite in Europa. An der Psychiatrischen Universitätsklinik Demburg-Hölzli führt Psychiater Auguste Forel eugenische Forschungen an psychisch kranken Menschen durch. In den 1920er Jahren, also zu der Zeit, als der griechische Privatdozent Abroteles Eleutheropoulos in Zürich am Hungertuch nagte und sich bei der Fakultät vergeblich um eine feste Stelle bewarb, ist die Rassenforschung in Zürich schon total etabliert. Federführend ist ein Professor namens Otto Schlaginhaufen.
Ja, das ist noch schlimmer, oder?
Die Rassenforschung stößt auf Interesse von privater Seite.
Es war eine sehr große Spende seitens eines Unternehmers aus Uster, der eben interessiert war an Rassentheorie und auch an der Eugenik, also an der Verbesserung des Volkskörpers, in Anführungszeichen, und der das gefördert hat.
Der Unternehmer heißt Julius Klaus und er schießt sein gesamtes Vermögen, 1,3 Millionen Franken, in seine eigene Stiftung ein. Die Julius-Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhygiene. Und die Rassenforschung in Zürich erlebt einen enormen Boost.
Also auf einmal hatte dieses Fach finanzielle Mittel, dass das alle anderen Fächer deutlich übertroffen hat. Und deshalb wurde Zürich zum Zentrum der internationalen Rassenforschung.
Im Stiftungsreglement heißt es, die Julius-Klaus-Stiftung fördere alle auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Bestrebungen zur Verbesserung der weißen Rasse. Mir läuft es kalt den Rücken runter.
Otto Schlaginhaufen hatte das Konzept, es gibt 6 europäische Grundrassen und wollte nachweisen, zu welcher diese Schweizer gehören. Und er zielte eigentlich auch darauf ab, eine Schweizer Rasse zu definieren.
Um den sogenannten Homo alpinus zu finden, schickt Schlaginhaufen seine Mitarbeitenden in Kasernen in der ganzen Schweiz mit dem Auftrag, 35.000 Rekruten zu vermessen. Das ist im Jahr 1927. Ich stelle mir die jungen Rekruten vor. Sie stehen in Reihe und Glied. Körpergröße, Schädelform, Haar- und Augenfarbe. Alles wird fein säuberlich in Hefte notiert. Um Messungen in so großem Stil durchführen zu können, arbeitet Schlaginhaufen mit einer Konstruktionswerkstätte in Zürich zusammen. In seinem Auftrag entwickelt die Firma ein großes Sortiment an Messinstrumenten. Schweizer Präzisionsware, die auch bei Anthropologen aus England, Deutschland und den USA beliebt ist.
Und dann kommt das Anthropologische Institut, ein neues Gebäude, über 1936, also kurz bevor der Röni König. Und da kommt er sehr bekannt vor, wo das Institut für das Anthropologische Institut ist. Und da sind die Gebäude zwischen Hirschengraben und Uni.
Ja, ja, ja. Ah, krass.
Das ist zum ersten Mal gesehen, wo das alles stattgefunden hat, oder?
Spannend.
Ja, wir haben auf der einen Seite René König, der hier regelmäßig liest, eben ein prekäres Einkommen hat, auch viele Auftragsarbeiten ausführt, publiziert. Er war auch Bibliothekar bei den Juristen, hat dort gearbeitet. Und gleichzeitig haben wir eine üppig ausgestattete rassenanthropologische Forschung, eines der größten Institute weltweit, die führend sind und eine globale Perspektive haben, die die Theorien entwickeln, die wissenschaftlichen Messinstrumente, die sogar zu einem Exportschlager der Schweizer Industrie werden.
Im Jahr 1938 veröffentlicht Otto Schlaginhaufen erste Resultate seiner Rekrutenforschung. Immerhin 20% der vermessenen Rekruten gehören angeblich der alpinen Rasse an. 1938, das war doch das Jahr, als René König seine erste unbezahlte Vorlesung in Zürich hielt. Er war damals 32 Jahre alt, Schlaginhaufen schon 59. Er hätte also Königs Vater sein können. Ob sich die beiden begegnet sind? Ich recherchiere online, im historischen Vorlesungsverzeichnis. Und tatsächlich, im Wintersemester 1938 unterrichtete Otto Schlaginhaufen immer dienstags um 14 Uhr Grundzüge der Anatomie und Physiologie des Menschen und René König gleich im Anschluss Grundbegriffe der Soziologie. Ob die Vorlesungen im selben Raum stattfanden, das finde ich nicht heraus. Aber mich fasziniert die Vorstellung, wie Otto Schlaginhaufen den Studierenden am Dienstagnachmittag von seinen Forschungen berichtet, etwa über die Kriminalität eingewanderter Rassen. Und wie Röne König gleich darauf seine Botschaft von der Gleichwertigkeit aller Kulturen vermittelt. In der Aufnahme aus der Nachkriegszeit klingt die so.
Die Soziologie kann Ihnen beibringen, dass es eine Kultur als einheitliche Kultur nicht gibt, sondern jede Kultur ist gesellschaftlich abhängig. Infolgedessen gibt es hunderte von Kulturen in dieser Welt und sie sind alle gleich wichtig und gleich viel wert. Die beste Lehre, die Soziologie geben kann, ist die der Toleranz.
Am 8. Mai 1945 atmen die Menschen in Europa auf. Der Krieg ist zu Ende. Endlich. Die Schweiz ist verschont geblieben.
Unter dem Schutze unserer Armee unbeirrt und diszipliniert.
Bundespräsident Eduard von Steiger hält eine Ansprache. Er sieht die Schweiz quasi als auserwähltes Volk.
Mit Gottes Hilfe ist sie von den Schrecken des Krieges verschont geblieben.
Der Sonderfallgedanke war sehr verbreitet. Es war sogar eine Idee von Glücksfall, also welthistorischem Glücksfall, dass es uns nicht so ging wie unseren Nachbarn.
Doch der vermeintliche Glücksfall wurde der Schweiz zum Verhängnis. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Rassenforschung im deutschsprachigen Raum am Ende. Nur nicht in Zürich.
Wer nach 1945 Rassenforschung betreiben wollte, musste nach Zürich kommen.
Erst Anfang der 70er Jahre distanzieren sich die Julius-Klaus-Stiftung und das Anthropologische Institut vom Ziel der Verbesserung der weißen Rasse. International dreht der Wind jedoch bei Kriegsende. Rassenforschung wird abgeschafft, Soziologie liegt im Trend. Unterstützt wird die Soziologie durch die neu gegründete UNESCO. Das ist die UNO-Organisation, die die Völkerverständigung fördert, mit den Mitteln von Kultur, Wissenschaft und Bildung. Die UNESCO hilft auch, die Soziologie zu verbreiten. Und dabei wird sie auf René König aufmerksam, der mittlerweile Anfang 40 ist und immer noch in Zürich lebt. Im Auftrag der UNESCO erstellt er einen Bericht über die Lage der Soziologie in der Schweiz. Er ist international sehr vernetzt und gründet mit anderen SoziologInnen 1949 die International Sociological Association, die ISAE. Er schafft es sogar, die Crème de la Crème der Soziologie aus verschiedenen Ländern hierher zu holen, nach Zürich, wo es ja noch nicht einmal ein soziologisches Institut gibt.
Und 1950 fungierte König als lokaler Organisator des ersten ISA-Weltkongresses in Zürich. Er war also bestens integriert und hat die Weltsoziologie sogar nach Zürich geholt. Aber auch das hat nicht zu einem Durchbruch geführt.
Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, oder? 1950, also 16 Jahre bevor das Institut hier gegründet wurde, fand der allererste Weltkongress der Soziologie in Zürich statt.
Was für eine Diskrepanz. Auf der einen Seite René König, der unermüdlich versucht, eine globale Soziologie in Zürich zu verankern, und auf der anderen Seite dieser hartnäckige Widerstand von Fakultät und politischen Behörden. René König hat nämlich immer noch keinen Lehrstuhl. Zwar darf er sich seit 1947 Titularprofessor nennen, aber die Einrichtung eines Ordinariats, geschweige denn eines eigenen Instituts, lehnt die Universität mehrmals ab. Und das, obwohl sich auch Studierende für ihn einsetzen.
Es wird immer Studenten geben, die die Einführung neuer Wissenszweige wünschen, die gerade aktuell erscheinen. Der Vertreter der Soziologie an der Universität sollte nicht nur wissenschaftlich qualifiziert sein, sondern auch Gewähr dafür, dass er nicht extremen politischen Richtungen holt. Ich beantrage, die Schaffung eines Lehrstuhls zu verzichten, damit abzuwarten, bis ein geeigneter schweizerischer Anwärter gefunden ist.
Zu beliebt, zu progressiv, zu unschweizerisch ist René König den Behörden. Und dann kommt es zum Skandal, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Es geht um die Doktorarbeit eines Schülers von René König. Der heißt Hans-Jörg Beck. In einer Art teilnehmender Beobachtung untersuchte er den Alltag in Wittikon, einem Dorf bei Zürich, das kurz zuvor eingemeindet worden war.
Er hat eine typische Netzwerkforschung gemacht, also was wir volkstümlich als Fils bezeichnen, nicht? Wie das halt so läuft auf Gemeindeebene.
Doch die Dorfprominenz fühlt sich in ihrer Ehre verletzt. Ein paar Männer gehen sogar so weit, Doktorand Beck vor Gericht zu ziehen.
Beck wurde erstinstanzlich vor dem Bezirksgericht wegen Verleumdung zu einer Buße von 100 Franken verurteilt, im Berufungsverfahren vor dem Obergericht dann aber freigesprochen. Also wirklich angeklagt worden, oder? In der Forschung.
Wir lachen heute ungläubig darüber. Aber für Hans-Jörg Beck und dann auch für René König ist der Gerichtsprozess trotz Freispruch verheerend. Es wird kristallklar. Als Ausländer ist er in Zürich nicht erwünscht. Trotz internationalem Renommee, trotz umfangreichen Forschungen, trotz ungebrochenem Interesse der Studierenden. 1952 erhält René König eine Professur in Köln. Es ist seine dritte Emigration.
Ich bin Weltbürger. Ich gehöre der Welt, wem sonst?
In Köln blüht René König auf und kann endlich das verwirklichen, was er in Zürich vorhatte. Er macht das Soziologische Institut zu einem der renommiertesten im deutschen Sprachraum. Und er begründet die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.
Ja, man kann sagen, er war eigentlich einer der Neubegründer der deutschen Nachkriegssoziologie. Sehr großem Einfluss, hat Generationen von Schülerinnen und Schülern ausgebildet. Und das hätte alles in Zürich stattfinden können.
Was für eine verpasste Chance. Ich weiß noch, dass der Name René König sogar mir im Studium in den 2000er Jahren ein Begriff war und dass ich die spannendsten soziologischen Artikel in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie fand. Wie hätte sich die Soziologie in Zürich entwickelt, wären die Verantwortlichen an der Uni und in der Politik damals in den 50er Jahren nicht so engstirnig gewesen?
Ich glaube, es ist kein Betriebsunfall, sondern das war wirklich die Verfasstheit der schweizerischen Nachkriegsgesellschaft, die ein ganz spezifisches Bild von sich hatte. Das kommt aus dieser geistigen Landesverteidigung heraus und wird direkt eigentlich in den Kalten Krieg weitergeführt. Und soziologische Selbstaufklärung war da nur ein störendes Element.
Das ist schon eine unglaubliche Geschichte.
Ja, aber es ist auch noch nicht vorbei, auch in der Gründungsphase des Instituts. Also die Öffentlichkeit reagiert skeptisch und teilweise auch ablehnend zur soziologischen Forschung. Also das halt nach, das geht noch weit in die 60er, 70er Jahre hinein.
Wir sind schon am Zusammenpacken. Da fällt mir etwas auf. Mein Gesprächspartner, Patrick Ziltener, ist Titularprofessor. Also wie René König, ein habilitierter Forscher, der Lehrveranstaltungen halten darf, aber keine ordentliche Professur hat und also auch keinerlei Sicherheit.
Wie ist es bei dir? Du hast eine Habilitation gemacht, eine Professur. Im konventionellen Sinn hast du nicht übernommen. Hast du dich beworben um Professuren?
Ich habe mich beworben, ja. Ich war 6-mal auf Platz 2. Da muss man etwas Humor haben, um weiterzumachen.
Offensichtlich hat der Mut ihn nicht verlassen. Er hat sich auf Wirtschafts- und Entwicklungssoziologie spezialisiert, er hält Lehrveranstaltungen, hatte Forschungsstipendien des Nationalfonds in Ost- und Südostasien und ist als Berater für die Bundesverwaltung und für verschiedene Handelskammern tätig.
Ja, ich muss sagen, mein Schritt in die Selbstständigkeit war nicht ohne Bange, weil ich habe damals gerade auch eine Familie gegründet. Aber es ist erstaunlich im Rückblick, wie sich, auch wenn sich irgendwo eine Tür geschlossen hat, sich irgendwo eine andere Tür geöffnet hat. Und irgendwie hat das immer zusammengepasst.
Auch für die Soziologie in Zürich öffnete sich noch eine Tür. Mehr als 10 Jahre, nachdem René König die Stadt verlassen hatte und nach Köln gezogen war. Ausgerechnet ein Schüler von ihm wurde mit der Institutsgründung betraut. Einer, der über den Schweizer Tellerrand schaute.
Da kam jemand von so weit her, Lateinamerika war damals noch sehr weit entfernt, oder?
Plötzlich hieß es, aha, die Schweiz ist nicht einfach ein isoliertes Ding irgendwo im Weltall.
Die ganze Gründungsgeschichte erfahrt ihr in der nächsten Folge. Im Podcast-Player eurer Wahl oder im Netz auf sutz.uzh.ch/podcast. Das ist Weltenblick, 60 Jahre Soziologie in Zürich. Ein Podcast im Auftrag des SUZ, des Soziologischen Instituts der Uni Zürich. Recherche, Produktion und Moderation Christina Kapretz. Sounddesign Christina Baron. Dramaturgische Beratung Franziska Engelhardt. Musik Blue Dot Sessions. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns darüber.